Mangel an Freiheit. Versklavung durch die niederdrückende Last jedes neuen Tages, durch Depression und durch die Angst vor der Zukunft.
Wir sind Krüppel, haben vor allem Angst und sind vor allem abhängig. Niemand braucht uns, wir sind wie Abfall, den jeder loswerden will.
Ich weiß nicht, wem ich trauen soll, der Polizei oder den Gangstern. Unsere öffentliche Sicherheit, das sind wir selbst. Wir arbeiten und verstecken uns in den Häusern, verstecken uns auch vor den Gefahren in den Schulen. Sie könnten meinen Sohn umbringen für etwas Nichtiges wie einen Snack. Ich habe Angst.
Die Beamten sehen es nicht einmal für nötig an, mit uns zu reden, solange man ihnen keinen Geld gibt. Wenn ein armer Mann von einem Reichen niedergeschlagen wird und geht und klagt ihn an, diesen Reichen, dann nimmt der diensthabende Beamte nicht einmal die Klage auf.
Wo kommen diese Stimmen her? Sie kommen aus Ägypten, Georgien, Moldawien, Brasilien und Bangladesch. Wie viele andere Stimmen, aufgefangen in einer Studie der Weltbank Voices of the Poor, Stimmen der Armen? Gerechtigkeit und Hunger, darum geht es heute in unserem Gottesdienst. Wir wollen diesen Gottesdienst miteinander feiern, im Namen des Vaters, der diese Welt mit Liebe geschaffen hat, trotz all des Hungers, des Leidens und der Ungerechtigkeit. Im Namen des Sohnes, der in die Welt gekommen ist, ganz besonders für die Armen und Entrechteten. Und im Namen des Heiligen Geistes, der auch uns die Kraft gibt, uns Armut und Ungerechtigkeit entgegenzustellen, wo immer sie uns begegnen. Wir wollen still werden zum Gebet und in der Stille ein wenig innehalten. Wo gibt es um uns herum Hunger, Armut und Ungerechtigkeit? Was könnten wir tun? Vater, konfrontiert mit der Armut in der Welt, frage ich mich oft, ob es nicht allein schon ungerecht ist, dass es mir so gut geht. Ich darf hier stehen, bin gesund, habe weit mehr als das zum täglichen Leben notwendige Brot, habe Familie und Freunde und darf Gemeinschaft erfahren in der Gemeinde. Ist das gerecht, wenn so viele andere all das nicht haben? Es gibt so viele Dinge, Vater, die ich nicht verstehe an deiner Schöpfung. Wem viel gegeben ist, der hat vermutlich auch viel Verantwortung. Aber was bedeutet das konkret? Wie kann ich dieser Verantwortung gerecht werden? Ich bin dankbar, Teil einer Gemeinde zu sein, einer Gemeinschaft, die gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam auf der Suche nach Antworten auf diese schwierigen Fragen. Vielleicht ist Dankbarkeit auch der erste Schritt, den wir tun müssen. Herr, so lass uns dir danken, dass du uns hier zu dir gerufen hast, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen und gemeinsam versuchen, uns diesem schwierigen Thema zu nähern. Gib uns offene Ohren und ein offenes Herz. Amen.
Das Opfer der Witwe. Einmal saß Jesus im Tempel in der Nähe des Opferkastens und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und steckte nur 2 kleine Kupfermünzen hinein. Da rief Jesus seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: Hört gut zu! Diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie haben lediglich von ihrem Überfluss etwas abgegeben. Aber diese arme Witwe hat tatsächlich alles geopfert, was sie zum Leben hatte.
Ja, wir haben vom Brotteilen gesungen. Wir haben die eindrückliche Pantomime gesehen, wo Zani endlich Essen bekommen hat und dann gleich angefangen hat, auch zu teilen, bis der Korb leer war. Und wir haben jetzt diese Geschichte in der Bibel gehört, von der Witwe, die ihre letzten Rappen in den Opferstock gegeben hat. Dann schauen wir heute schon Gottes Angesicht, haben wir in dem Lied gesungen. Das hört sich sehr romantisch an. Wenn wir nur alles hergeben würden, hätten wir den Himmel auf Erden. Aber macht das wirklich Sinn? Ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Was nützen ein paar Rappen? Was nützt es, einmal Brot oder Obst zu verschenken? Morgen fehlt es ja wieder. Haben die Jünger nicht vielleicht recht, wenn sie gesagt haben, dass das eigentlich lächerlich ist? Katja ist Professorin für Entwicklungspolitik an der Universität Zürich und ich dachte, es wäre sehr interessant, ihre Meinung dazu zu hören.
Ja, es kommt drauf an. Manchmal ist es eben wichtig, akute Not zu lindern und manchmal können in der Tat auch kleine Beträge sehr viel wirken. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir im Augenblick ungefähr 840 Millionen Menschen in der Welt haben, die von unter 1,25 Dollar am Tag leben müssen. Und für die ist natürlich ein ganz kleiner Betrag, der für uns fast lächerlich ist, der bedeutet für diese Menschen ganz viel. In Indien und in Bangladesch und in vielen Teilen Südostasiens ist man dabei, staatliche Renten zu vergeben. Und die Beträge, um die es da geht es auch um Beträge wie 3 Franken im Monat. Das muss man sich bewusst machen und dann kann man auch die Beträge ganz anders einordnen, wenn wir da sagen, was sind schon ein paar Rappen. Es zeigt auch, also wenn man sich wissenschaftliche Studien anschaut, dann zeigt sich auch, dass eben diese kleinen Beträge, sowas wie 3 Franken im Monat an Rente für die Menschen wirklich was ausmachen, dass sich was ändert im Konsumverhalten, dass sich was ändert am Schulbesuch der Enkel dieser Menschen, ich rede ja gerade von Pensionen jetzt, und ähnliches mehr. Und außerdem muss man sich, denke ich, wenn man von Armut redet, auch immer bewusst machen, dass es gar nicht nur um Einkommen und um Geld geht. Diese Weltbankbefragung, aus der wir ganz am Anfang von verschiedenen Seiten hier im Raum Stimmen haben sprechen lassen, da wurden 60.000 arme Menschen gefragt, was für sie Armut wirklich ausmacht. Und die haben ganz viele andere Dinge gesagt, die eigentlich mit Geld erstmal gar nichts zu tun hatten oder zumindest nur indirekt damit verbunden sind. Die Leute haben gesagt, dass sie vor allen Dingen darunter leiden, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie, wenn sie zu irgendeiner Behörde gehen oder zu einem Krankenhaus gehen, dann werden sie auf die lange Bank gesetzt, ihr könnt erst mal warten. Es gibt immer andere Leute, die man dann erst mal behandeln muss. Vielleicht werden sie am Abend auch wieder zurückgeschickt. Wenn sie immer nur als Last angesehen werden, dann geht es letztlich darum, überhaupt, was ist dann noch an Menschenwürde übrig. Und da kann auch viel geholfen werden, ohne viel Geld. Ich muss immer denken an Mutter Teresas Sterbeheime beispielsweise, wo nicht die Leute immer nur sterben, aber wo die Leute, die wirklich sterben würden, eingesammelt werden von der Straße. Und wo es gerade Mutter Teresa auch zunächst mal darum ging, den Leuten irgendwas von ihrer Würde wiederzugeben, den Leuten zu zeigen, dass sie geliebt werden, dass das ihnen nicht entspricht, einfach am Straßenrand liegen zu müssen. Es geht viel darum, auch Informationen überhaupt an die Leute zu bringen, den Leuten Mut zu machen vielleicht zum gemeinsamen Engagement, zum Aufbau von transparenten Strukturen, dafür sich selbst auch einzusetzen. Wenn die Leute sich zusammentun, geht das dann manchmal. Und insofern ist auch bei der Entwicklungshilfe beispielsweise nicht immer die Höhe der Gelder entscheidend, sondern zum Beispiel auch gute Ideen.
Aber das ist bei uns in der Schweiz auch so. Manchmal kann sehr wenig auch sehr viel bewirken. Ich habe mich mit einem Mitarbeiter vom SIP in Zürich unterhalten. SIP, das heißt Sicherheit, Intervention, Prävention. Das sind Leute, die etwas zwischen Polizist und Sozialarbeiter sind, die unterwegs sind. Und er hat zu mir gesagt, die Lage vieler Menschen wäre viel schlimmer in der Stadt Zürich, wenn es die Stadtmission und die Heilsarmee nicht gäbe. Manchmal kann ein offenes Ohr und eine Tasse Kaffee jemanden vor dem Absturz retten. Bei unserem Subito ist es auch ähnlich. Ich vermute, dass es oft eher eine Ausrede ist, wenn man sagt, ach, wir können eh nichts bewirken, wir geben nichts, wir spenden nichts, man weiß ja nie, ob es wirklich ankommt, oder Spontanhilfe ist nicht nachhaltig.
Ich frage mich manchmal, wenn wir über diese Dinge hier in der Kirche reden, in der Gemeinde reden, erzählen wir das nicht vielleicht den Falschen? Wir spenden alle hier für Brot für alle und für die Flüchtlingswerke. Wir setzen uns ein, dass man die Flüchtlinge nicht ertrinken lässt, für die Aufnahme der Menschen hier bei uns, für eine menschenwürdige Politik. Wir sind nicht die Abschottungsideologen oder gedankenlosen jungen Leute auch, die in irgendeiner medialen Scheinwelt vielleicht leben, sich für Fragen der Moral nicht interessieren, nicht bereit sind, sich zu engagieren. Sind wir wirklich besser als die anderen? Sind wir nicht bloß ein bisschen selbstgefälliger manchmal? Kann man uns Christen wirklich daran erkennen, dass wir besonders hilfsbereit sind und liebevoll? Tun wir wirklich genug? Ich finde den Text, den Markus Tanner uns gerade gelesen hat, gerade in dieser Hinsicht immer wieder sehr aufrüttelnd. Ich finde, dass Jesu Anforderungen an uns, wenn man sich das anhört, ziemlich radikal klingen. Seht, sie hat alles gegeben. Und was tut ihr? Ihr gebt ein bisschen von eurem Überfluss. Sind wir wirklich mehr als die Pharisäer? Oder sind wir so wie die Pharisäer, die sich eben gern beobachten lassen bei ihren guten Werken, damit man umso besser sieht, wie gut sie sind, im Gegensatz zu den anderen? Verweisen wir nicht auch gern auf Staat und auf Politik? Die sollen es richten. Und wir ganz konkret? Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht, sagt das Lied. Aber das verlangt auch wirklich etwas von uns. Und das ist nicht immer einfach. Oft erfährt man Dankbarkeit und Freude, die das Geben belohnen, wie gerade bei Zanni und Mr. Blues. Aber das ist auch nicht immer so.
Ja, ich habe mit dem Helfen manchmal nicht so positive Erfahrungen gemacht. Manchmal. Einmal rief mich eine wohlhabende Frau an, ganz in Panik. Sie sagt, ihr Mann schlägt sie, sie hat Angst, im Haus zu bleiben. Ich, wie die Feuerwehr, kleines Kind ins Auto packen, auf den Berg fahren. Ich habe sie abgeholt. Sie hat das Wochenende bei uns im Gästezimmer verbracht, uns wirklich alles durcheinander gebracht, zeitlich. Und also wie es weiterging, muss ich nicht erzählen. Vielleicht haben wir ein bisschen helfen können. Auf jeden Fall, einige Jahre später war ich schockiert zu sehen, dass sie aus der Kirche ausgetreten war. Das hat mich dann geärgert als Pfarrerin. Und dann einmal weiß ich noch, eine kurdische Familie war gerade bei uns im Pfarrhaus für ein paar Stunden. Die Mutter mit ihren 5 Kindern, sie musste Shampoo haben. Dann habe ich meinem Sohn gesagt, er soll bitte mit der Familie schnell zu Aldi gehen zum Shampoo kaufen. Er ist mit ihnen hingegangen. Dann hat die Mutter aber nicht nur Shampoo genommen, sondern auch ein 6er-Pack Cola, Schokolade, Zigaretten. Und dann hat sie an der Kasse erwartet, dass er das alles bezahlt. Und mein Sohn, also ich rede von einem meiner Söhne, ist sehr sparsam. Er würde sich nie eine Cola kaufen. Und, und dann im Auto haben die Kinder die Schokolade auspacken dürfen. Und dann war sein Autorücksitz verschmiert. Das war für ihn der Gipfel. Aber ich habe auch extrem positive Erfahrungen gemacht. Einmal verbrachte ein junges äthiopisches Ehepaar ein paar Tage bei uns. Das war 2004, das Asylgesetz war gerade verschärft worden. Sie waren einfach aus dem Asylheim rausgeschickt worden. Es gab noch keine Nothilfe, noch keine Betten für diese Leute. Und dann waren sie bei uns und sie waren so traumatisiert, so eingeschüchtert, gerade 20 Jahre alt. Und sie waren sehr lieb, sehr hilfsbereit und es gab für sie keine Möglichkeit in der Schweiz. Sie sind aber irgendwie nach England gekommen und haben dort für ihre Verfolgungsgründe Asyl bekommen. Dann habe ich zurückgedacht und gedacht, ja, damals im Januar im Schnee bin ich froh, dass wir sie aufnehmen konnten. Es wäre schön, wenn unsere Hilfe immer so belohnt würde, aber manchmal werden wir doch enttäuscht. Wir haben die Vorstellung, die Leute sollten sich immer gleich dankbar zeigen, sie sollten sehr sorgsam mit dem Geschenkten umgehen und manchmal ist es einfach nicht so.
Und dennoch müssen wir helfen, sagt Jesus, und dennoch müssen wir Vertrauen schenken. Viele verdienen es, manche verdienen es vielleicht nicht und manche, die es verdienen, machen uns trotzdem das Leben schwer. Helfen trotzdem, aber nicht naiv. Vielleicht könnte man auch sagen, beim Helfen, das ist uns allen klar, müssen wir irgendwie das Herz sprechen lassen, aber vielleicht müssen wir auch den Kopf sprechen lassen. Verantwortung wahrnehmen, aber im Bewusstsein auch, dass viel abverlangt werden kann.
Also wirklich verantwortlich handeln, das heißt auch immer das Ganze im Auge behalten. Wenn der Zani alles weiterschenkt und die Witwe ihren letzten Rappen weggibt, dann gibt es wirklich ein Problem. Vielleicht hätte es in ihrer Verantwortung gelegen, auch für den nächsten Tag zu sorgen. Sie hat ja Geld, 2 Geldstücke gehabt und sie hat beide eingeworfen. Sie hätte vielleicht 1 behalten können, damit sie nicht am nächsten Tag schon wieder von Almosen leben muss. Ich finde es überhaupt wichtig, den Kontext der Geschichte anzuschauen. Kurz davor sagt Jesus im Markus-Evangelium zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die die Häuser der Witwen leer fressen und zum Schein lange Gebete verrichten. Von den Witwen, die kaum etwas haben, weder Rechtsschutz noch Einkommen, wird alles genommen. Ihre Häuser werden sozusagen leer gefressen. Das ist ein starkes Bild. Hat die Witwe alles hergegeben, weil sie das Gefühl hatte, dass sie nur so Gott gefallen kann? Wurde sie vielleicht von den Schriftgelehrten unter Druck gesetzt? Dass Priester und Schriftgelehrten oft ihre eigenen alten Eltern der Armut überließen, das wissen wir, weil Jesus sie dafür gescholten hat. Nach einem der 10 Gebote heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter. Die Kinder sollten für ihre Eltern im Alter finanziell aufkommen. Es gab ja keine AHV-Rente. Jesus warf ihnen vor, im Markus-Evangelium, dass wenn sie dieses sogenannte Korban-Gesetz sich darauf berufen. Er sagt, ihr aber sagt, wenn einer zu Vater oder Mutter spricht, Korban, das meint, dem Tempel soll geweiht sein, was dir von mir zusteht, so lass dir zu, dass er nichts mehr tut für Vater oder Mutter. Also einerseits hält uns Jesus die Witwe als gutes Beispiel hin für die Hingabe. Im Vergleich zu ihr sind unsere Spenden aus unserem Überfluss lächerlich. Und andererseits zeigt er uns diese Witwe als ein tragisches Beispiel von einer, die den heuchlerischen Priestern und Schriftgelehrten gehorcht hat und dann zu ihrem eigenen Nachteil gehandelt hat. Es ist gerecht, großzügig zu sein, aber wir müssen uns nicht ausbeuten lassen.
Manchmal ist es dann gar nicht mehr so einfach, angesichts einer konkreten Not zu wissen, was eigentlich gerecht ist und wie man eigentlich vorgehen soll. Manchmal, wenn man hilft, wird man vielleicht auch der eigenen Familie nicht gerecht. Wir haben das Beispiel eben gehört. Vielleicht hat es auch der Pharisäer oder vielleicht haben es einige der Pharisäer ernst gemeint und wirklich geglaubt, es sei besser und Gott gefällig, wenn auch ihre eigenen Eltern auf Wohlstand verzichten zugunsten des Tempels. Vermutlich hast du geglaubt, etwas Gutes zu tun, als du deinen Sohn mit der kurdischen Familie zu Aldi geschickt hast. Gerechtigkeit im Auge zu behalten, das macht es mit dem Helfen noch schwerer. Und das sehen wir immer wieder, auch da denke ich, dass man den Kopf irgendwie auch mit eingeschaltet haben muss, dass man sich überlegen muss, abwägen muss zwischen verschiedenen Dingen, die da vorgehen können, auch wenn man sich überlegt, was könnte helfen. Im Bereich der Entwicklungspolitik, zu dem ich ja arbeite, sind solche Aspekte der Gerechtigkeit auch sehr wichtig. Ich habe am Anfang ja von den Renten erzählt, die schon in ganz kleinem Umfang sehr große Dinge bewirken können und die zum Teil von staatlicher Seite eben den Menschen zugesprochen werden. Aber die Frage ist, wer bekommt die? Wie sichert man, dass diese Beträge gerecht verteilt werden? Dass sie wirklich an diejenigen gehen, die das eben am meisten brauchen? Auch in Bangladesch und in Indien gibt es viele Menschen, für die $3 eigentlich wenig ausmachen oder 3 Franken. Aber nichtsdestotrotz geht es eben da auch oft nicht an die richtigen Leute. Und das liegt dann an Dingen wie zum Beispiel, dass die Grenzen, die Armutsgrenzen, die festgelegt werden, die sind einfach für die viele Armut, die in diesen Ländern herrscht, viel zu hoch. Das heißt, es gibt viel mehr Menschen, denen eigentlich diese Gelder zustehen würden, als Menschen, die diese Gelder bekommen können. Und das öffnet dann Tür und Tor für rein willkürliche Verteilungen. Dann setzen sich in den lokalen Ortskomitees irgendwelche Leute der Elite zusammen und die sagen, naja, wir können uns eh nicht nach den offiziellen Kriterien richten, dann sucht mal jeder von euch 3 Leute aus, der er kennt und der kriegt das dann. Und wir machen jetzt zum Beispiel oder möchten gerne ein Projekt machen bei uns eben an der Uni, wo wir genau diesen Vergabepraktiken nachgehen und wie wir schauen, wie wir einerseits die Menschen, denen diese Pensionen zustehen, ermutigen können, die haben ja oft auch nicht lesen und schreiben gelernt, die wissen gar nicht, was sie eigentlich für Möglichkeiten, für Rechte haben, dass die mal erstmal darüber überhaupt Bescheid wissen. Und zum anderen aber auch, dass wir diesen lokalen Beamten irgendwelche transparenten Kriterien an die Hand geben, damit sie zumindest mal grundsätzlich die Möglichkeit haben, sich irgendwie systematisch an einer vernünftigen Verteilung zu orientieren. Ja, und damit dann vielleicht die eben begehrten staatlichen Zahlungen wirklich bei denen ankommen, die sie am dringendsten brauchen.
Klar ist also, abschließend, es ist nicht so einfach mit dem Helfen. Und leichter gesagt als getan. Und auch gar nicht so leicht, es ist gar zu leicht, ein abschätziges Urteil über andere zu treffen, andere zu verurteilen, wenn wir ihre Motivation nicht kennen. Vielleicht haben sie doch ganz wichtige Abwägungen gemacht. Aber wir dürfen Gott bitten, uns beizustehen, uns zu helfen bei diesen schwierigen Entscheidungen und ihn bitten, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Dann hätte Gott schon sein Haus unter uns gebaut.
Sind wir zusammen, gehen zum Namen.
durch die Taufe in der Lazariterkirche Quenn in unserer Gemeinde aufgenommen. Helena Lorenzen, Noelia Pezzano, Andrin Sommer und Laura und Julian Zimmermann. Von drei Gemeindegliedern mussten wir in der vergangenen Woche uns verabschieden. Heinz Rudi, im Alter von 94 Jahren, von der Philanderstraße 22, Sonja Jittig, geborene Blatter, im Alter von 92 Jahren, von der Heugatterstraße 31, und Heinz Spielmann, im Alter von 84 Jahren, zuletzt wohnhaft in der Adlerstraße 18. Wir bitten Gott um Beistand und Trost für alle Hinterbliebenen und um Weisheit und Kraft für die Eltern der Getauften. Alle schließen wir in unsere Fürbitten mit ein. Ich bitte die Gemeinde, zu den Fürbitten aufzustehen.
Wir beten. Vater, wirklichen Hunger haben wir selbst nie erlebt. Und wir können auf ein funktionierendes Rechtssystem zählen, das uns zum Recht verhilft, wenn wir betrogen oder misshandelt werden. Das erscheint uns zumeist einfach normal. Wir bitten dich, lass uns neu wahrnehmen, welch großes Geschenk das eigentlich ist. Gib uns Dankbarkeit dafür und lass uns unsere Verantwortung wahrnehmen, wo immer wir helfen können, uns für Gerechtigkeit einsetzen, wo Menschen missachtet und in ihrer Würde verletzt werden, wo wir Hunger stillen können, Hunger nach Brot, aber auch nach Respekt, Verständnis.
Ganz viel Armut in den Medien, immer wieder Schreckensbericht, Bericht über Krieg, Katastrophen, Flüchtlingsströme, aber auch schlimme Wohnsituationen in unserer Stadt können mutlos machen. Was soll man da noch machen? Berührt das überhaupt noch? Wir bitten ganz fest darum, dass wir nicht abstumpfen, sondern immer wieder Mut und Kreativität entwickeln und uns einsetzen für das viele Leid auf dieser Welt und aber auch in unserer Umgebung.
Jesus Christus, dir ist es wichtig, wie wir mit Menschen in Not umgehen. Aber wie können wir es gleichzeitig allen recht machen? Wir sind hin und her gerissen zwischen Verpflichtungen im Beruf, Familie, Bekanntenkreis und darüber hinaus. Viele wollen Unterstützung. Ich bitte dich für uns alle um einen klaren Kopf, Kraft für unseren Einsatz, verantwortungsvolle Entscheidungen. Ich bitte dich auch für die jungen Taufeltern, dass du ihnen in der Erziehung beistehst und ihnen hilfst, Zeit für ihre Kinder zu haben und gleichzeitig christliche Solidarität mit anderen vorzuleben. Ich bitte dich für die Trauernden, dass sie einen Halt finden, dass Menschen für sie da sind. Alles, was uns noch beschäftigt, fassen wir zusammen in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können Platz nehmen. Wir singen das letzte Lied, Wie viele Straßen auf dieser Welt. Achtung, der Kehrvers ist anders, als Sie es vielleicht kennen. Die Antwort, mein Freund, die gibt uns nicht der Wind. Die Antwort, wir selber schuldig sind. Das ist der Refrain.
Unsere heutige Kollekte geht als Hilfswerk HIX. Es ist für ein Projekt in Brasilien bestimmt. Danke. Die Kirchengemeinde Dübendorf unterstützt das Projekt seit 2008 mit einem durchschnittlichen Betrag von knapp 10'000 Franken jährlich. In Brasilien kämpfen täglich Millionen Landlose und Kleinbauernfamilien ums Überleben. Sie sind bedroht von Armut und Gewalt. Eine der Hauptursachen ist die ungerechte Landverteilung. Fast die Hälfte vom Land gehört einem einzigen Prozent der Bevölkerung. Das Prozent besteht aus reichen Grossgrundbesitzern, die mehrheitlich für den Export produzieren. HIX unterstützt die ländlichen Gemeinschaften in der Region Cerrado. Diese Gemeinschaften bestehen vor allem aus Landlosen, Kleinbauernorganisationen, traditionellen Völkern und ethnischen Minderheiten. HIX hilft ihnen, ihre Rechte einzufordern, dass sie zu Land kommen. Sie bietet Starthilfe an, wie Saatgut, Werkzeug, Hühner und Bienen zur Zucht. Es werden Fortbildungen in nachhaltiger Landwirtschaft angeboten und Wissen im Anbau und der Vermarktung von ihren eigenen Produkten vermittelt. Somit können sich die Menschen wieder ein Leben in Würde aufbauen. Im Kleinen Grosses bewirken, das ist das Motto von HIX. Herzlichen Dank für Ihre Spende.
Vielen Dank. Monika Kuchen ist in unserer Kirchgemeinde für Ökumene zuständig und sie hat den Überblick über die Projekte, die wir als Kirchgemeinde regelmäßig unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle jetzt gerade unserer Musikerfamilie ganz herzlich danken, René und Flavia und Lino Kiernascht aus Dübendorf. Wir werden auch nach dem Segen noch einmal ein tolles jazziges Stück genießen dürfen. Ich danke auch unseren professionellen Clowns, den Pantomime-Partnern Gianni Bertosa und René Lutz. Dankeschön. Sie sind als Clowns unterwegs in Altersheimen, in Heimen für Menschen mit einer Behinderung und auch neuerdings in Flüchtlingsunterkünften. So, vielen Dank, das ist toll. Und danke Rudi Meyer, der einen großen Einsatz hatte heute mit dem Spot da oben, muss das von der Kirche holen gestern Nacht, der muss es gleich wieder in die Kirche bringen. Dankeschön, Rudi. Und das bringt mich gleich zur nächsten Veranstaltung heute um 16 Uhr in der Kirche Wiel. Orgel trifft Ballett, ein Konzert für Kinder und Erwachsene mit Jün Saumeier, die ja da ist. Sie hat unsere Lieder begleitet am Klavier. Sie spielt Orgel und Tänzer und Tänzerinnen des Tanzateliers Dübendorf treten auf. Es gibt gleichzeitig zu sehen in der Kirche Wiel die Ausstellung Was heißt reformiert sein? Eine ganz spannende Ausstellung. Diese Woche sind Sie zu folgenden Veranstaltungen eingeladen. Am Montagnachmittag Krummchoplisme und Nähe. Und das ist um 14 Uhr und natürlich geht es auf den Basar zu. Auch Kinder werden eingeladen zum Basteln für den Basar am Mittwochnachmittag um 14 Uhr hier. Am Samstag ist sehr, sehr viel los für den Basar vor allem, aber nicht nur. Um 9 Uhr von 9 bis 12 kann man Flohmarktartikel und Bücher für den Basar abgeben beim Hintereingang vom Retz. Und man kann von 10 bis 14 Uhr im Subito Gurzli backen für den Basar. Da sollte man den Teig zu Hause herstellen und mitbringen. Um 9.30 Uhr in der Kirche Wiel ist Kolibri. Das ist wichtig für die Mitsing-Weihnacht. Und am selben Samstagnachmittag um 16 Uhr in der Kirche Wiel feiern mit der Kleine. Am Sonntag, am kommenden Sonntag, das ist der Reformationssonntag, gibt es einen Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Kurt Stehlin. Und die besondere Musik ist Orgel, zwei Barocktrompete und Pauke. Unser nächster Impulsgottesdienst ist am 6. Dezember, das heißt Schleuset wieder. Genau. Wir haben einen Fahrdienst für Gottesdienste. Man sollte sich melden bis jeweils freitags um 11.30 Uhr im Sekretariat. Dann werden Sie kostenlos abgeholt und freundlich und liebevoll. Ja, dann bitte ich Sie zum Segen aufzustehen.
Thank you. Gott.